Die Welt des Unerklärlichen, ein sichtbares Zeichen Gottes. An einem Freitag im März des Jahres 1901 betete die junge Italienerin Gemma Galgani vor einem großen, seltsam beleuchteten Kruzifix. Plötzlich hatte sie eine Vision, die ihr ganzes Leben verändern sollte. Sie wollte Nonne werden, aber wegen einer Tuberkulose wurde sie nicht in den Orden aufgenommen. Nun verdiente das einfache, ruhige und fromme Mädchen sein Lebensunterhalt als Dienstmagd im nahegelegenen Dorf. Aber diese Vision änderte ihr Leben schlagartig. Sie litt mit Christus, identifizierte sich mit ihm, spürte jeden Geißelhieb am eigenen Leibe, geriet abwechselnd in Agonie und Ekstase. Als ihre Adoptivmutter sie in ihrem Zimmer fand, waren ihre Arme und Beine bedeckt von Striemen, die Kleider mit Blut durchtränkt. Von diesem Tag an bis zu ihrem Tode, 2 Jahre später, erschienen die Stigmata mit erstaunlicher Regelmäßigkeit jeden Donnerstag und waren am nächsten Tag wieder verschwunden. Ihr Biograf Peter Germano beschrieb, wie die Wunden bei Ausbruch der Ekstase langsam sichtbar wurden. Handrücken und Handflächen fingen an, sich rot zu verfärben. Die Haut wurde rissig, die Membrane platzte und tiefe Fleischwunden entstellten die unschuldigen Hände. Tags darauf verheilten die Wunden wieder und am Sonntag war nur noch eine kleine, weiße Narbe zu sehen. Laut Pater Germano traten die Wundmale nicht immer an ein und derselben Stelle auf. Manchmal tropfte das Blut aus Händen und Füßen, ein andermal konnte man in den Wunden Eindrücke der dicken Nagelköpfe sehen. Gleichgültig, was Skeptiker sagen, das Phänomen der Stigmatisierung ist über jeden Zweifel erhaben. Denn des Öfteren treten diese Erscheinungen vor den Augen der Ärzte auf, welche die Wunden anschließend sorgfältig untersuchen. Obwohl die meisten Beweismaterialien in den geheimen Archiven des Vatikans liegen, gibt es genug Aussagen von Medizinern und anderen Zeugen, die beweisen, dass all das kein Betrug ist. In letzter Zeit wurden die Wundmale von Stigmatisierten auch auf Fotos festgehalten. Was sind das nun für Wunden? Unter Stigmata versteht man im Allgemeinen die Wunden, die Christus während der Haft, dem Prozess und der Kreuzigung zugefügt wurden und auf den Körper der Stigmatisierten übertragen werden. Normalerweise sind das die Wunden an Händen, Füßen und am Brustkorb, die von einer Lanze stammten. Aber manchmal treten Stigmata auch an anderen Stellen auf. Striemen von Geißelung, Löcher auf der Stirn, die von dem Dornenkranz herrühren könnten, eine deformierte Schulter durch das Gewicht des Kreuzes oder in vereinzelten Fällen seltsame Symbole, die Jesus angeblich aufs Herz und die inneren Organe gebrannt wurden. Die echten Stigmata sind in psychologischer Hinsicht äußerst interessant und unterscheiden sich wesentlich von gewöhnlichen Fleischwunden. Das Blut, das aus ihnen rinnt, ist reines Arterienblut, das keinerlei Spuren von Bakterien aufweist. Es kann sein, dass die Wunden lange Zeit, manchmal jahrelang, offen bleiben. Manche verheilen nie, entzünden sich aber auch nicht. Aus unerklärlichen Gründen tauchen diese Wunden plötzlich auf und verschwinden wieder, treten aber normalerweise nur in ganz besonderen Bewusstseinszuständen auf, zum Beispiel in Trance. Die Stigmatisierten leiden mit Christus so sehr, dass sie seine Wundmale auf ihre Körper übertragen. Im Gegensatz zu anderen Verletzungen treten die Stigmata in regelmäßigen Abständen auf. Manche immer im Frühling, zu Ostern oder nur an hohen kirchlichen Feiertagen. Andere freitags, vor allem am Karfreitag. Im Jahre 1894 unternahm Dr. Imbert Gobere den Versuch, eine Liste von Stigmatisierten zu erstellen. Sie umfasst 321 Fälle. In den 50er Jahren wies die wohl höchste Kapazität auf diesem Gebiet, Pater Herbert Thurston, darauf hin, dass sie bei Weitem nicht vollständig ist. Der außergewöhnlich hohe Anteil von stigmatisierten weiblichen Geschlechts ist ein weiteres seltsames Phänomen. Dr. Imbert Goberets Liste umfasst nur 41 männliche Betroffene und nur einer von ihnen war gänzlich stigmatisiert, nämlich der heilige Franz von Assisi. Pater Thurston und der Schriftsteller Montagu Summers erwähnten weitere männliche Stigmatisierte, aber sie waren nicht völlig stigmatisiert. Die Wundmale erschienen auch nicht in regelmäßigen Abständen und ihre Echtheit konnte niemals bewiesen werden. Soweit bekannt ist, gibt es außer Franz von Assisi nur noch einen Mann, der völlig stigmatisiert war, nämlich der Franziskaner Peter Pio, der ein bescheidenes Dasein im Kloster San Giovanni Rotondo di Fioggio, Italien, fristete und dort im Jahre 1968 verstarb. 1915, im Alter von 28 Jahren, fühlte er in seinen Händen nach einer Meditation einen eigenartigen Schmerz. Drei Jahre später feierte er in der Kirche allein den Jahrestag der Stigmatisierung des heiligen Franz von Assisi. Auf einmal fing er fürchterlich an zu schreien. Die anderen Klosterbrüder eilten ihm zu Hilfe. Er lag ohnmächtig auf dem Boden, aus 5 Wunden seines Körpers rann Blut. An den gleichen Stellen wie bei Christus. Pater Pio bat seine Brüder, über den Vorfall zu schweigen, doch die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Jedes Mal, wenn er die Messe betrat, fiel er in Ekstase und große Mengen von Blut flossen aus den Wunden. Jeder Schritt tat ihm weh. Er zog sich immer mehr zurück und versuchte, seine Hände zu verstecken. Die Menschen verehrten ihn schon bald wie einen Heiligen. Der Vatikan allerdings zeigte nur wenig Interesse. Die meisten Stigmatisierten haben Visionen, während deren Christus sich bereit erklärt, die Leiden mit ihnen zu teilen. Die Vielfalt der Stigmata verdient besondere Beachtung. Die heilige Katharina von Ricci, verstorben im Jahre 1590, die heilige Gemma Galgari und andere litten an deformierten Schultern und wanden sich vor Schmerz unter einem unsichtbaren Kreuze. Der Körper der heiligen Helena wies tiefe Striemen von Geißelhieben auf. 600 Jahre später, im 19. Jahrhundert, quälten die deutschen Augustinerinnen Anna Katharina Emmerich, 1774 bis 1824, ebenfalls derartige Wunden. Archangela Tardera hatte im Jahre 1608 eine Vision. Kurz danach erblindete sie. Die Stigmata und die Striemen waren auch noch viele Jahre nach ihrem Tode auf dem unverwesten Körper zu erkennen. Auch die heilige Katharina von Siena litt an unsichtbaren Wundmalen. Obwohl sie große Schmerzen verspürte, wurden sie erst nach ihrem Tode im Jahre 1380 sichtbar. Als man ihren Körper Jahre später exhumierte, zeichneten sich die Stigmata auf den unverwesten Leichnam noch deutlich ab. Die Hände der heiligen Maria Franz der 5 Wunden, gestorben im Jahre 1791, waren durchlöchert. Ihr Beichtvater konnte seine Finger durchstecken. Wie bei vielen Stigmatisierten kam es auch bei Magdalena de la Cruz, die während 39 Jahre bis zu ihrem Tod im Jahre 1560 stigmatisiert war, zu Levitation. Die wohl bekannteste Stigmatisierte des 20. Jahrhunderts ist Therese Neumann, 1898 bis 1962, aus Konnersreuth, Oberpfalz. Wie die heilige Gemma kam auch sie aus ärmlichen Verhältnissen und musste ihren Lebensunterhalt als Magd verdienen, bis sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr konnte. 1926, während der Fastenzeit, wurde sie nach einer Vision von ihren Leiden erlöst, aber plötzlich waren Wundmale auf ihrem Körper zu sehen. Während der nächsten 32 Jahre strömte fast jeden Freitag Blut aus ihren Händen, Füßen, Rippen und der Stirn. Manchmal verlor sie bis zu einem halben Liter Blut und fast 4 Kilo Gewicht. Aber sonntags war wieder alles normal. Sie lebte in dem kleinen Städtchen Konnersreuth und befand sich zeitweise unter medizinischer Betreuung. Auch der Bischof von Regensburg zeigte sich an ihrem Fall interessiert. Ärzte untersuchten sie eingehend, wobei sie vom Transzuständen und ihrer Bewusstlosigkeit profitierten. Auch sie waren der Meinung, dass die Wunden nagelähnliche Formationen aufwiesen, genau wie bei Franz von Assisi. Ein Arzt beobachtete, dass sich die Wunden im Laufe der Jahre von den Handflächen auf die Handrücken verlagerten. 1967 erschien ein Buch von Johannes Steiner über das Leben der Therese Neumann. Es enthält auch Fotografien der rechteckigen Wunden auf ihren Händen. Bis zum Tod, das waren immerhin 36 Jahre, nahm sie weder Nahrung noch Flüssigkeit zu sich, außer Hostie und Messwein. Viele Ärzte haben sie untersucht und bestätigen diese Tatsache. Dazu kommt noch, dass in den 30er Jahren ihr Verdauungssystem vollkommen aufhörte zu funktionieren. Trotzdem war sie recht aktiv. Immer wieder wird über Stigmatisierung berichtet. Zwei Fälle verdienen besondere Beachtung. Der erste handelt von der kleinen Cloretta Robinson, die 1972 im Alter von 10 Jahren über Ostern 19 Tage lang stigmatisiert war. Danach wurde sie eingehend von 2 Psychiatern untersucht, die dann ihren Bericht 1974 in der Mai-Ausgabe der Zeitschrift General Psychiatry veröffentlichten. Als sie die Hand des Mädchens unter Mikroskop legten, konnten sie beobachten, wie kleine Blutstropfen aus einer seltsam verfärbten Hautstelle traten. Obwohl diese Wunden nie wieder erschienen, ist der Fall bemerkenswert. Nicht nur, weil Cloretta ein ganz normales amerikanisches Mädchen war, sondern weil es das erste Mal war, dass eine farbige Nicht-Katholikin stigmatisiert war. Der zweite Fall handelt von Teresa Musco, die 1976 verstarb. In der Ausgabe des National Enquirer vom 17. Januar 1977 ist zu lesen, dass sie eine arme italienische Näherin war, die genau vorhersagte, wann sie sterben würde, nämlich mit 33 Jahren, im gleichen Alter wie Christus. Während einer Vision 1969 erschienen die Stigmata zum ersten Mal. Obwohl sie Analphabetin war und fast gar keine Bildung besaß, sprach und schrieb sie während ihren Trancen Aramäisch, die Sprache Christi und der Apostel. Ihre Hände waren durchbohrt. Eine Statue fing in ihrer Gegenwart an, blutige Tränen zu weinen. Bei ihrem Tode trat die Leichenstarre erst eine Woche später ein. Allerdings war ihr Körper nicht unverweslich.